Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, seid noch aufnahmefähig. Ich wollte heute gerne da weitermachen, wo ich vor einigen Wochen aufgehört habe. Jetzt frage ich nicht, wo ich aufgehört habe. Ich sage euch das einfach mal. Also ich hatte angefangen mit Kapitel 13 im Matthäusevangelium, wo Jesus eine längere Rede, seine dritte Rede hält über das Königreich des Himmels, das messianische Königreich, sein Reich. Und wo deutlich wird, dieses Reich ist so völlig anders, so unerwartet, so wie man sich das eigentlich damals gar nicht vorstellen konnte und wie wir bis heute Schwierigkeiten haben, uns das Reich Gottes in dieser Andersartigkeit auch bewusst zu machen, zur Kenntnis zu nehmen. Deshalb sagte Jesus, es ist ein Geheimnis, etwas, was bis dato nicht offenbart worden war, was er aber jetzt klar macht an einer Reihe von Gleichnissen. Und da kam im Grunde zur Sprache, es ist anders, es fängt schwach an, es fängt klein an. Erst am Ende wird es eine Ernte geben, bis dahin wächst Wahres und Falsches nebeneinander. Es ist unscheinbar, es ist ein Reich, das unsichtbar alles durchdringt. Und dann haben wir gesehen, am Ende dieser Rede Jesu, wie er da eine Auseinandersetzung hatte mit seiner Familie, wo deutlich wird, die konnten das überhaupt nicht einordnen. Die hatten ihre Vorstellungen von Jesus, die hatten Jesus irgendwo in der Schublade, die wussten, wie er zu ticken hat, was er zu tun und zu lassen hat. Und das Reich Gottes konnte kaum etwas bei ihnen bewirken. Haben dann gesehen, Jesus seine Jünger mitnimmt auf eine Reise, dass sie anfangen zu verstehen. Und so ist übrigens das Matthäus-Evangelium aufgebaut. Es gibt dort mehrere Reden, fünf Reden. Und immer zwischen den Reden sind praktische Beispiele. Was heißt das, was Jesus erklärt hat in seiner Lehre? Wie wird das umgesetzt? Wie wird das praktisch? Wie sieht das im Detail aus? Und nach Kapitel 13 nimmt Jesus im Grunde dann seine Jünger mit auf diese Reise, um sie zu lehren, zu verstehen, das Reich Gottes, so schwach es aussieht, ist doch voller Kraft. Und dann haben wir das letzte Mal gesehen, wie einerseits die Schwachheit des Reiches Gottes so zum Greifen nahe ist, als Johannes der Täufer völlig sinnlos enthauptet wird für das Tänzchen eines pubertierenden Mädchens. Wie Riesenprobleme einfach da sind und gleichzeitig der Herr doch großartige Dinge tut. Er gibt 5000 Menschen zu essen. Er schafft Brot aus nichts, aus fast nichts. Er geht über das Wasser. Und wie die Jünger anfangen zu begreifen, dass Jesus anders ist, dass Jesus nicht nur ein Mensch ist, dass er der Sohn Gottes ist. Aber das ist eine Reise, die nicht leicht ist. Es geht über Höhen und Tiefen, auch in unserem Leben, bis wir immer mehr lernen zu begreifen, das Reich Gottes kommt eben nicht mit einem Kavums, mit großem Erfolg, mit großer Kraft, sondern es kommt langsam, unscheinbar. Und wo wir dann lernen, uns darauf einzustellen und trotzdem und gleichzeitig in den Schwierigkeiten die Herrlichkeit des Herrn zu sehen und diesem König zu folgen. Heute geht es um Kapitel 15 und den ersten Teil von Kapitel 16. Da wird ein weiteres Problem angesprochen im Laufe von mehreren Tagen, wo Jesus sie an einen Punkt führt, seine Jünger, seine Schüler, dass sie darüber lernen, es gibt einen Bereich, der dem Reich Gottes ganz massiv im Wege steht, mit dem fromme Leute zu kämpfen haben. Es geht um die Traditionen, die frommen, die ja, Glaubenstraditionen, die dem im Wege stehen, um die Überlieferung der Väter, also die theologischen Überlieferungen. Und es geht um Essen. Und wir schauen uns mal an, was da in den nächsten Tagen passiert. Also, Matthäus 15, Die Situation ist die, dass gerade Jesus umringt ist von einer großen Menschenmenge, die aus der ganzen Gegend da an den See Genezareth gekommen waren, die ihre Kranken mitbringen, alle möglichen Kranken. Sie bringen sie zu Jesus und bitten ihn, dass sie Jesus doch berühren dürfen, wenigstens den äußersten Zipfel seines Mantels. Und alle, die Jesus berühren, werden gesund. In dieser Situation kommen ein paar Leute. Diese Leute kamen einen langen Weg. Sie sind mehrere Tage unterwegs gewesen. Sie kommen von Jerusalem, Abgesandte der Pharisäer und Schriftgelehrten, also der, sagen wir, Glaubenskommission, die schon länger mit der Aufgabe betraut sind, zu prüfen, wer ist dieser Jesus von Nazareth? Ist er der Messias? Ist er es nicht? Und jetzt kommen sie, weil sie jetzt endlich was gefunden haben, woran sie festmachen, der kann das nicht sein. Und sie gehen zu Jesus und sie sagen, also pass mal auf, wir haben Folgendes beobachtet. Dein Jünger essen, ohne sich die Hände zu waschen. Sie übertreten die Überlieferung der Ältesten, die Satzung der Ältesten. Da würden wir einfach nur staunen, wenn Leute so etwas sagen würden. Also Jesus heilt spektakulär Menschen, jede Art von Krankheit, nur weil sie ihn berühren. Und da kommen Leute einen weiten Weg und sie sagen, jetzt wissen wir Bescheid, warum du nicht der Messias bist. Deine Schüler, deine Leute, deine Nachfolger halten sich nicht an die Traditionen, sie übertreten die Regeln des Glaubens, die Satzungen der Ältesten, also das, was als frommes Leben außer Frage stand. Es war üblich, es musste so sein, dass man bestimmte Waschungen vollzog. Die Pharisäer hatten da ein ganz wichtiges System daraus entwickelt. Man wollte sich nicht verunreinigen, man wollte Gott dienen, man wollte Gott gefallen, man nahm es ernst und man wollte heilig und rein, sündlos vor den Herrn kommen. Und deshalb war es wichtig, falls man sich irgendwo versehentlich verunreinigt hat in dieser Welt, mit der man nichts zu tun haben wollte, böse Welt, sündige Welt, dass man sich die Hände zumindest rituell wusch vor dem Essen, um nicht Unreines in sich aufzunehmen. Und das war ganz wichtig. Und sie aßen und tranken nicht, es sei denn, sie hatten vorher diese Waschungen vollzogen. Und das war eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir würden sagen, was ein Quatsch. Aber für sie war das so wichtig. Die ganze Gesellschaft, die fromme Gesellschaft war davon geprägt. Kann man heute nicht mehr nachvollziehen. Aber es gibt auch heute Dinge, wo Außenstehende sagen, was machen die da eigentlich? Und das war die Situation. Wie reagiert Jesus? Das muss ihn, glaube ich, ziemlich genervt haben, dass er diesem Volk dient und die Kraft Gottes am Werk ist. Und Gott ist Mensch geworden, um Menschen mit dem Vater zu versöhnen. Und da kommen sie und beschweren sich darüber und sagen, jetzt wissen wir Bescheid, dass du nicht von Gott bist. Deine Leute waschen sich nicht die Hände vor dem Essen. Wie irre, wenn das für uns schon irre klingt, wie muss das in den Augen des Herrn geklungen haben? Und er fährt sie förmlich an. Er geht da überhaupt nicht drauf ein, er entschuldigt nichts, er rechtfertigt nichts. Er sagt, und warum übertretet ihr die Gebote Gottes durch eure Satzungen? Er geht sofort zum Angriff über und macht klar, dass diese Satzungen nicht nur ziemlich verrückt sind, völlig übertrieben, sondern dass sie dem Willen Gottes im Wege stehen. Und dann gibt er ein Beispiel und sagt, ihr macht das so. Und das sind eure Überlieferungen, eure Traditionen. Wenn jemand sagt, das Geld, was ich hier habe, womit ich eigentlich meine Eltern ehren sollte, das heißt meine alten Eltern unterstützen sollte, gab ja kein Rentensystem. Das möchte ich meinen Eltern aber nicht geben, obwohl das Mose ja gesagt hat, nicht? Sollst Vater und Mutter ehren, sollst sie also auch unterstützen, sollst sie lieben. Wer Vater und Mutter flucht, soll des Todes sterben. Also Gott ist das sehr wichtig, dass Menschen ihre Eltern unterstützen und ehren. Aber ihr sagt, wenn man das Geld spendet, gab da so eine Formel, Korban, also das Geld, was ich eigentlich zur Unterstützung meiner Eltern bräuchte, das ist jetzt für den Tempel, das ist eine Spende. Dann braucht er das nicht den Eltern geben. Klingt ja so fromm. Das klingt ja so gut. Und Jesus sagt, und ihr macht damit das Gebot Gottes, ja, übertretet das Gebot Gottes. Und dann sagt er, Jesaja hat das ganz treffend gesagt von euch, ihr seid ein Volk, das ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz, euer Herz ist weit weg von mir. Der ganze Gottesdienst, den ihr hier tut, ist völlig sinnlos, denn ihr lehrt nichts anderes als Lehren von Menschen. Obwohl das alles so fromm war, sind ja Schriftgelehrte, Menschen, die Gottes Wort in- und auswendig kannten, die nur ein großes Anliegen hatten, Gottes Willen zu tun und es recht zu machen, gerecht vor Gott zu leben, teilzuhaben an seinem Reich und Gott zu ehren. Und Jesus sagt, was ihr macht, das ist ja nichts anderes als Menschenlehren. Das habt ihr euch selber zusammengereimt. Klar wurde das mit biblischen Bibelversen und Zitaten irgendwo untermauert. Aber das ist völlig sinnlos. Ist das nicht schrecklich? Menschen, die ihr ganzes Leben lang investieren, um Gott zu dienen. Und Jesus sagt, es ist sinnlos, was ihr macht. Könnt ihr euch sparen. Und das hat sie ja was gekostet, das zu tun. Die haben das studiert ihr ganzes Leben. Die haben ihr ganzes Leben darauf eingestellt und ausgerichtet. Haben auf vieles verzichtet. Das ist sinnlos, sagt Jesus. Nichtig. Ihr macht das mit den Lippen, dass ihr Gott ehrt, euer Herz ist weit weg. Das ist schon eine ziemliche katastrophale Beurteilung, die Jesus ihnen gibt. Da waren sie wahrscheinlich erstmal bedient mit. Jesus wendet sich dann an das Volk und sagt, hört mal zu, versucht das mal zu verstehen. Was zum Mund reingeht, das macht den Menschen nicht unrein. Egal ob mit oder ohne gewaschene Hände. Völliger Quatsch. Sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist das, was den Menschen unrein macht. Da konnten sie jetzt erstmal drüber nachdenken. Das haben die Jünger auch getan. Dann kommen sie zu Jesus. Und dann sagt er, ja, weißt du, also die Pharisäer, die haben sich ziemlich aufgeregt darüber. Das hat einen Shitstorm ausgelöst, der war heftig. Weil Jesus da den Finger in eine Wunde gelegt hat. Das war eine Wunde, die tat richtig weh. Und da gab es richtig Ärger. Und die Jünger kriegen Angst, und das waren gestandene Männer, sag, oh wei, da haben wir was losgetreten. Jesus, bitte bedenke, die regen sich hier jetzt fürchterlich auf. Weil du das ganze System ihres Glaubens in Frage stellst und als nichtig erklärst und sagst, es ist gegen Gott gerichtet. Und er sagt, lass sie. Gott hat sie nicht gepflanzt. Jede Pflanze, die Gott nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen. Es sind blinde Führer. Wenn ein Blinder andere leitet, fallen beide in die Grube. Ist das nicht schrecklich? Wenn ein Mensch blind ist, ist doch schlimm, oder? Du kannst nichts sehen. Du bist vielleicht blind geboren, hast noch nie was gesehen. Und dann merkst du noch nicht mal, dass du blind bist. Du weißt es noch nicht mal. Sie haben ja nicht gesagt, ja, wir sind blind. Nein, Jesus sagt, ihr seid blind. Also sie wussten das nicht. Und sie wollten andere Menschen führen. an die Hand nehmen und führen, dass sie wissen, wie sie den Weg zu Gott finden. Und Jesus sagt, die fallen beide in die Grube. Also die gehen beide unter. Das ist schrecklich, das ist tragisch. Wenn der Blinde das wenigstens weiß und weiß, er braucht Hilfe, aber die wissen das nicht. Und dann kommt der Petrus und er stellt die Frage, die eigentlich wahrscheinlich alle auf dem Herzen hatten, sagt, ja, das verstehen wir irgendwie nicht, das ist alles uns zu schwierig. Erklär uns doch mal dieses Gleichnis. Was sagt Jesus? Begreift ihr das nicht? Kapiert ihr das nicht? Nicht, was in den Menschen reingeht, macht ihn unrein. Denn was du in den Mund tust, das geht in den Bauch und kommt hinten wieder raus. Und dann ist das erledigt. Aber was rauskommt aus dem Menschen, was aus dem Mund herauskommt, das kommt doch aus dem Herzen. Und da kommen die bösen Gedanken her. Da kommen Mord, Ehebruch, Verachtung von Menschen, abfälliges Reden, ja. Wie nah ist uns das? Ja, da nimmt jemand einen Kühlschrank mit oder eine Waschmaschine, die ihm nicht gehört. Und wie reden wir dann über Menschen? Das kommt doch aus den Herzen. Wie reden wir über Politik? Wie reden wir über andere Menschen? Es kommt aus dem Herzen. Das ist das, was den Menschen verunreicht. Versteht ihr das nicht? Ohne waschende Hände, das ist nicht das Problem. Alles nur Tradition, Überlieferung, völlig wertlos. Kann man machen, aber das hat keinen geistlichen Wert. Das ist nicht in Dinge, die jetzt Gott besonders gefallen würden. Und dann scheint Jesus ziemlich gefrustet zu sein. Er macht sich davon. Er dreht sich um, er redet auch nicht weiter mit diesen Leuten, die da jetzt diesen Shitstorm losgetreten haben. Sondern er macht etwas, was er bisher nie gemacht hat. Er verlässt das Land Israel. Er wandert quasi aus. Er geht weg. Und nicht nur mal eben um die Ecke. Er geht bis Sidon und Tyros, also phönizisches Gebiet, weit hinein nach Syrien. Tagelang sind sie da unterwegs. Das war schon eine längere Reise. Er wendet seinem Volk den Rücken zu. Vielleicht, weil ihn das so gefrustet hat, so genervt hat, was hier mit diesem Volk passiert. Das Blinde versuchen, dieses Volk zu führen, mit Regeln über Hände waschen, wo es doch um völlig andere Dinge ging. Und als er dort in diesem heidnischen, kanaanäischen Gebiet ist, da ist diese Frau, die läuft ihm hinterher und die fängt an zu schreien. Und achtet mal darauf, was diese Frau schreit. Herr Kyrios, Sohn Davids, erbarm dich über mich, hab Mitleid. Und sie schreit und sie schreit und sie läuft ihm hinterher. Wir wissen nicht, wie lange. 5 Minuten, eine Stunde, ein paar Tage. Zumindest mal so lange, dass die Jünger völlig entnervt sind und sagen, Herr, ich gebe ihr da, was sie will und schicke sie weg. Ich schreit ja die ganze Zeit. Also es muss ziemlich nervig gewesen sein. Herr Kyrios, Sohn Davids. Was ruft die da? Sohn Davids? Wer ist der Sohn Davids? Das ist der Messias, der Davidssohn. Sie ruft also Messias, du verheißener, versprochener Davidssohn, Herr. Na, das hätte man mal in Israel rufen sollen. Da gab es Einzelne, die haben so gedacht, ne, ob das sein könnte, vielleicht, ja. Und hier diese kanaanäische Frau und sie ruft Sohn David, sie hat verstanden. Sie hat mehr verstanden als die Gelehrten und die Frommen, die es eigentlich hätten wissen müssen. Und was macht Jesus? Kein Wort antwortet er ihr. Komisch, oder? Er dreht sich einfach um und geht weiter. Als würde er sie nicht beachten. Kein einziges Wort sagt er ihr, sodass sich die Jünger verwundern und sagen, was ist los? Jetzt mach doch mal. Jetzt hilft er doch. Die Tochter hat Riesenprobleme. Das Kind ist besessen. Sprich doch mal ein Wort. Das ist doch kein Problem für dich. So kennt man Jesus nicht, oder? Komische Geschichte. Was machen wir denn damit? Was sagt Jesus dann? Er sagt, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen Israels. Warum sind denn die Schafe Israels verloren? Das waren doch die Kinder Abrahams. Das war doch das auserwählte Volk. Das waren doch die, die die Verheißungen der Väter hatten. Es waren doch die, zu denen Gott seinen Sohn geschickt hat. Und er sagt, die verlorenen Schafe. So sieht er sie. Schafe, die sich verlaufen haben. Die herumirren und es nur eine Frage der Zeit ist, wo sie die Klippen runterstürzen, gefressen werden oder in unserem Kontext, wo sie irgendwo unter das Auto kommen. Das muss ihm Not gemacht haben. Dass die da rumrennen in Israel und keinen Hirten haben. Nur so ein paar Verrückte, Blinde, die sich den Kopf darüber machen, dass sich die Leute nicht die Hände waschen, bevor sie essen. Ich hätte gerne mal gewusst, was Jesus in diesem Moment empfunden hat. Aber für mich hört sich der Frust durch. Die Frau hört nicht auf zu schreien, läuft ihm weiter hinterher. Herr, Sohn Davids, hilf mir. Und dann sagt Jesus noch etwas Heftigeres. Er sagt, das ist nicht gut, das ist nicht schön, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und wirft es den Hunden hin. Puh. Also, kannst du dir vorstellen, ich sehe hier gerade den Mike, dass Jesus sowas sagt? Also die Frau hat Not, der geht es nicht gut. Die hat eine Tochter, die leidet, furchtbar und nicht erst seit heute. Jesus reagiert überhaupt nicht. Er sagt, ist doch nicht schön, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und gibt es den Hunden. Möchtest du dich als einen Hund bezeichnen lassen? Der es nicht wert ist, dass man ihm mal ein bisschen Brot gibt. Ja, das ist schon komisch, oder? Und dann sagt Jesus noch nicht mal, es ist nicht passend oder es ist noch nicht an der Zeit, es ist im Zeitplan Gottes noch nicht vorgesehen. Nein, das sagt er nicht. Einige Übersetzungen haben das so. Aber sagt er wörtlich, das ist nicht schön, nicht gut, macht keinen guten Eindruck, sieht nicht aus. Soll ich meinen Kindern das Brot wegnehmen? Ja, so sieht er sein Volk. Kinder, die Brot brauchen. Kinder, die Hunger haben. Schafe, die verloren sind. Sie verirrt haben und nichts zu fressen haben. Also ich will ihnen doch das Brot geben. Und Hunde ist eine Bezeichnung von etwas Unreinem. Es galt als unreines Tier. Und damit sagt er auch dieser Frau, ja, du gehörst zu einem unreinen Volk, weil du nicht zu dem Volk gehörst, das Gott sich herausgeholt hat aus allen Völkern und für sich selber reklamiert hat, dass er geheiligt hat und gesagt, das ist mein Volk. Und was sagt die Frau? Beschwert sie sich? Gibt es jetzt auch einen Shitstorm im Internet? Nein. Ich dachte, naja, die Hunde bekommen doch wenigstens die Krümel, die bei den Kindern unter den Tisch fallen. Also sie nimmt das an, sie beschwert sich nicht darüber, sagt, ich bin unrein, ja, wir alle sind nämlich unrein vor Gott. Sondern sie akzeptiert das. Und Jesus ist erstaunt. Und sagt, Frau, dein Glaube ist groß. Du sollst bekommen, was du möchtest. Und ihre Tochter war geheilt. Sie hat sich darauf eingelassen. Die in Israel, die hätten heilig sein sollen, die immer um Reinheit kämpften, sie gehen leer aus, bleiben hungrig, verlaufen sich, fallen wie Blinde ins Loch, in die Grube, in die Verlorenheit. Und diese Frau, die eigentlich zu den Unreinen gehörte, sie bekommt, was sie möchte, weil sie sich dazu gestellt hat. Irgendwann geht Jesus wieder zurück nach Israel. setzt sich dort auf einen Berg in der Nähe des Galiläischen Meeres. Kommen die Leute wieder, wie üblich. Viel Volk, sie bringen alle mit, die Lahmen, die Krüppel, die Blinden, die Stummen, Besessene, und werfen diese Leute Jesus wörtlich vor die Füße. Also sie legen ihm die vor die Füße. Könnt ihr übersetzen, sie warfen ihm die vor die Füße, das ist das eigentliche Wort hier. Hier, Jesus, bitte, mach was, tu was. Und Jesus heilt sie. Nicht, nachdem sie tagelang geschrien haben. Viel erkannt haben sie ja nicht, im Gegensatz zu dieser unreinen Frau. Die hatte nicht Probleme mit den Traditionen der Väter, mit den jüdischen Überlieferungen und diesem ganzen frommen Zirkus. Aber sie hatte die entscheidenden Dinge erkannt. Diese Leute, was machen sie? Ja, sie erleben Heilungen, großartige Dinge, alles das, Eigenschaften des Messias, die vorhergesagt waren von den Propheten. Ist zum Beispiel mal Jesaja 35,4, wer das mal zu Hause lesen will. Sie fangen an, sich zu wundern. Ja, ist ja toll, ist ja schon erstaunlich, was Jesus hier tut. Und sie preisen auch Gott. Sie waren schon erfreut darüber, toll. Aber Jesus will mehr. Er will, dass seine Leute satt werden. Sie wirklich satt werden. Nicht nur geheilt, sondern satt werden. Und deshalb sagt er seinen Jüngern, passt mal auf, Leute, ich möchte die hier jetzt nicht wegschicken. Die sind schon 3 Tage hier bei mir. Ich habe Sorge, dass sie unterwegs wirklich einen Schwächeanfall kriegen, nichts zu essen haben. Also 3 Tage waren diese Leute schon mit Jesus, hatten Heilungen erlebt, haben Jesus erlebt, wie er lehrt und redet. Viel verstanden scheinen sie nicht zu haben. Aber Jesus möchte noch etwas, er möchte ihnen zu essen geben. Die Jünger kriegen das erstmal nicht auf die Kette, sagen, ja, wieso? Wo soll man jetzt was einkaufen hier? Wie viele Brote habt ihr? Ja, 7 Stück und ein paar Fische. Gebt mal her, sagt Jesus. Er dankt. Er bricht das Brot, er gibt es den Jüngern. Die Leute hatten sich alle schon mal gesetzt. Alle werden satt. Alle. 7 Körbe von übrig gebliebenen Brocken werden aufgesammelt. Und es waren 4000 Männer ohne Frauen und Kinder, die in diesem Nachmittag zu essen bekommen oder mittags. Und Jesus gibt keinen weiteren Kommentar. Komisch, ne? Da tut Jesus etwas, was nur Gott tun kann. Er erschafft aus fast nichts genug Brot und Nahrung für Tausende von Menschen, die Hunger hatten. Er will nicht, dass sie hungern. Er will ihnen zu essen geben, aber dass sie wirkliche Speise bekommen. Und er gibt keinen Kommentar dazu. Die Jungen beobachten das nur, machen mit, erleben das. Also ich habe das mal umgerechnet heute Morgen. So ein Brötchen, ja, das waren ja diese 7 Brote, das waren ja keine großen Laiber, das waren so ein bisschen bessere Brötchen. Wenn du so ein Brötchen in 1000 kleine Teile zerteilst, aus einem, 1000 Stück, dann hätte jedes kleine Tausendstel gereicht, um einen Menschen satt zu machen. Und 7 Körbe voll sind noch übrig geblieben. Also eine ziemlich tolle Sache, die Jesus hier macht. Er erschafft aus dem Nichts, er sättigt Menschen. Und Hunger, das ist was Essentielles für Menschen damals gewesen. Für heute, wir haben Aldi, das ist ja nicht mehr so schlimm. Aber das ist für die meisten Menschen auf der Erde ein Riesenproblem, satt werden. Und er hat sie satt gemacht. Weil ihm das im Herzen war. Er will nicht, dass seine Kinder hungern. Es ist nicht schön, wenn den Kindern das Brot weggenommen wird. Er gibt ihnen Brot und er zeigt, dass er in der Lage ist, Brot zu geben und satt zu machen, wie kein anderer satt machen kann und wirklich satt machen kann. Und dann fahren sie wieder über den See, also er mit seinen Schülern, steigen sie aus. Das wird wahrscheinlich später Nachmittag gewesen sein. früher Abend und oh, sie stellen fest, oh, hab kein Brot mitgenommen, ach du Schreck. War natürlich blöd, die hätten ja von den übrig gebliebenen Brocken was mitnehmen können, aber das haben sie vielleicht verschenkt, keine Ahnung. Nichts zu essen da. Geschäfte sind zu. Es wird dunkel. Und jetzt kommt der Kommentar von Jesus. Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Komischer Kommentar, oder? Also die haben jetzt was Großartiges erlebt. Diesen ganzen Tag, tagelang, 3 Tage, Heilungen, Brotvermehrung, schöpferische Macht des Herrn. Sie haben jetzt kein Brot und jetzt kommt der Kommentar von Jesus, passt auf, hütet euch, Achtung, Achtung, Achtung vor dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer. Also diese Schüler Jesu, seine Studenten, die waren ja nicht dumm. Und die hatten schon eine ganze Menge Ahnung, die haben schon viel gelernt bei Jesus. Aber das haben sie jetzt nicht mehr verstanden. Verstehst du, warum Jesus das jetzt sagt? An so einem Tag, in so einer Situation, in solch einem Gesamtkontext dieses Shitstorms, den er da vor ein paar Tagen in Israel erlebt hatte, wo sie ihn richtig unter Druck gesetzt hatten, weil er die Überlieferungen der Väter, also die ganzen Traditionen angegriffen hat und gesagt, das ist alles Quatsch, was ihr hier macht. Und dann so ein Kommentar. Ja, und die Jünger entsprechend fangen an zu diskutieren. Ja, wir haben wahrscheinlich ein Brot mitgenommen, jetzt ist Jesus sauer. Ach du Schreck. Hat einer seine Aufgabe nicht richtig übernommen. Ja, also einer hat ja für Brot gesorgt, der andere hat dann den Spül gemacht, der jemand hat dann eingekauft. Und so haben die ja die Aufgaben untereinander verteilt. Einer hatte die Kasse, Judas hatte die Kasse, wissen wir ja. Also es ist was schiefgelaufen. Als Jesus merkte, wie die da so miteinander diskutieren und da nicht richtig klarkommen mit, da sagte er, ihr Kleingläubigen, warum habt ihr Sorge? Weil ihr kein Brot habt? Habt ihr das immer noch nicht verstanden? Checkt ihr das eigentlich nicht? Habt ihr vergessen, als ich die 5000 satt gemacht habe, wie viele Körbe hatten wir da übrig gehalten? Und wie war das, als ich die 7 Brote verteilt habe an die 4000? Wie viel haben wir da übrig behalten? Versteht ihr das noch nicht? Merkt ihr nicht, dass ich nicht von Brot rede? Also ich finde das schon sehr herausfordernd, wie Jesus das sagt. Warum hat er ihnen nicht gleich das richtig gedeutet? Warum gibt er ihnen so eine komische Sache, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, ohne ihnen das zu erklären? Warum lässt er die selber nachdenken? Warum lässt er die erstmal vor die Wand rennen? Warum stellt er die so bloß? Habt ihr eine Idee, warum er das macht? Ich kann nur den Grund erkennen, wie Jesus das nämlich dauernd macht. Er gibt nicht immer alle Antworten. Er möchte, dass seine Schüler, seine Jünger, ein Jünger ist ein Schüler wohlgemerkt, einer, der mitdenkt, etwas lernt, dass der selber nachdenkt, selber Fragen stellt, selber Schlüsse zieht, um am Ende verstanden zu haben. Die Überlieferungen, die religiösen und frommen Überlieferungen, die kann man einfach nachmachen, da braucht man nicht nachdenken. Das wird so gemacht, das war immer schon so, so muss es sein. Aber die Lehre Jesu, da muss man mitdenken. Und er wollte, dass seine Leute mitdenken. Er redete nicht von Brot. Als er sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer, da meint er, hütet euch vor deren Lehre. Die Lehre der Sadduzäer und Pharisäer. Das waren ja eigentlich 2 Gruppen, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber am Anfang dieser ganzen Geschichte, da kamen die Pharisäer und die Schriftgelehrten von Jerusalem. Das war eine Truppe. die verstanden sich gut, also die arbeiteten zusammen. Das war eine Sache. Aber jetzt warnt Jesus vor zwei Gruppen, die miteinander total verfeindet waren. Die Sadduzäer und die Pharisäer. Beide hatten ihre Lehren, ihre Traditionen, wie man denn nun in der richtigen Weise Gott dienen und ihm gefallen soll. Da gibt es eben sehr große Unterschiede, was Menschen sich so ausdenken, wie Gottesdienst zu sein hat, wie Glaube zu funktionieren hat, wie der Wille Gottes in der richtigen Weise zu tun ist. Die einen streiten über Kleidung, das ist ganz wichtig, andere streiten über Schmuck, bei anderen geht es um Lieder, wieder andere, da ist es die Gottesdienstordnung, ob sie jetzt eine Stunde, zwei Stunden haben, wie lange das ist, wer redet, mit welcher Kleidung, mit welcher Art geredet wird, wie lange geredet wird, welche Lieder gesungen wird. Also all diese Dinge, da gibt es riesige Unterschiede. Ähnlich wie bei Pharisäern und Sadduzäern. Das sind Extreme. Die einen im rechten Lager, die anderen im linken Lager. Die einen bei den Konservativen, den Gesetzlichen, die anderen bei den Liberalen und den ganz Freiheitlichen. Das waren die Sadduzäer, die sehr dem Griechentum anhingen, die aber sehr viel Macht und Einfluss haben. Und Jesus sagt, passt auf, diese Lehre dieser Leute, also die Frommen, er meint die frommen Lehren, die Traditionen, die Dogmen, die in diesen, also die Dogmatik und die ganze Ethik, die von religiösen Traditionen herstammt, hütet euch davor, passt auf, das ist wie ein Sauerteig. Sauerteig kann man nicht sehen, das sind Bakterien. Und diese Bakterien zersetzen in einer bestimmten Weise dann den Teig und säuern ihn durch. Aber sie haben eben die Eigenschaft, am Ende haben sie alles durchdrungen. Und Jesus sagt, passt auf, hütet euch, Vorsicht, Achtung. Achtet darauf, dass nicht die Lehren der Menschen euren Glauben kaputt machen und ihr am Ende hungrig bleibt oder vielleicht in eine falsche Richtung geführt wird. Das sind die Dinge, die dem Reich Gottes massivst im Wege stehen und wo es wichtig ist, gerade auch für Leiter von Gemeinden, das immer wieder auch mal den Herrn zu fragen. Wie ist das denn hier bei uns? Ich meine, wir brauchen Traditionen, wir brauchen Überlieferungen. Jede Gemeinde hat ihre Formen und es ist auch an sich nichts Schlechtes. Aber wenn diese Formen anfangen, die Gebote Gottes, die klaren Dinge, die Jesus uns sagt, auszuhebeln und anderes an die Stelle zu setzen und den Menschen das Leben schwer machen und sie in die Irre zu führen und hungrig zu lassen, dann ist es Zeit zu handeln. Hütet euch, wie macht man das? Man kann ja mal fragen. Herr, wie ist denn das? Zeig uns das doch mal. Das muss ein ganz wichtiges Anliegen sein, meine ich, für Menschen, die so Verantwortung auch haben. Oder ja, für mich ist zum Beispiel, wenn ich mich mit Gottes Wort beschäftige, um es auszulegen, dass ich mich immer versuche, und das ist sehr, sehr schwer, aus den theologischen Traditionen heraus zu befreien. Und den Text nicht so zu lesen, wie das in meinem Kopf schon längst vorgegeben ist, aus meinen theologischen Ausbildungen her, sondern hinzugucken, was steht denn da wirklich? Was sagst du denn, Jesus? Was meinst du denn? Und es geht nur, wenn man Fragen stellt und wenn man merkt, das, was ich vielleicht gelernt habe, je nach theologischer Prägung, die man hat, das kann dem, was Jesus sagt und möchte, ganz schön im Wege stehen. Also hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Wenn ihr mal schaut, was hier unten steht, auf diesem Rednerpult. Danket Gott, dem Vater, also der Vater, der ist fürsorgend, Gott, der Allmächtige, alle Zeit, auch in der Corona-Zeit? Nee. Für alles. Einschränkungen? Nee. steht aber da: Danket Gott, dem Vater, alle Zeit für alles. Und darunter steht noch, ihr könnt das, glaube ich, jetzt nicht sehen, im Namen Jesu Christi. Als hätte Jesus, der Christus, der Messias, der König, alle diese Dinge in der Hand, würde darüber regieren und bestimmen. Steht übrigens im Epheserbrief, ein Gefängnisbrief, also ein Brief, den Jesus den Paulus aus dem Gefängnis geschrieben hat. Aber dann merkt ihr, wie wir doch immer wieder auch herausgefordert sind, doch mal genau hinzuschauen, was Jesus denn sagt und nicht sein Wort gleich in unsere Traditionen, wie wir Dinge beurteilen, wie wir mit Dingen umgehen, einzuordnen. Das ist eine große Herausforderung, das ist wichtig, aber wenn wir satt werden wollen und wenn wir die Menschen, die uns hören, ihnen auch helfen wollen, dass sie satt werden, geistig satt werden, ja, da möge der Herr Jesus uns helfen und uns bewahren, uns leiten, uns auch die Augen öffnen, wo wir denn selber mit diesen Dingen immer wieder zu tun haben, um uns in einer guten Weise davon freizumachen. Und nicht so wie die Jünger, die das unglaublich lange gebraucht haben, um es zu verstehen. Also das sind oft Bollwerke, gegen die wir kämpfen. Das ist manchmal sehr, sehr frustig, wenn man mit diesen Dingen zu tun hat. Ja, ich glaube, ich sollte noch beten, ist das richtig? Dann möchte ich das jetzt mal tun. Lieber Herr Jesus, danke, dass du so wunderbar bist. Du bist ein großartiger König und Lehrer. Dein Reich ist wirklich einfach toll. Aber es ist so anders, du weißt, wie wir uns schwer tun, wie dieser Sauerteig von Traditionen uns so viel Not macht. Danke, dass wir Traditionen haben, auch gute Traditionen. Aber ich bitte dich, lieber Herr, dass du uns hilfst, da einen guten Weg zu finden. Jeder für sich, auch als Gemeinde. Jesus, ich bitte dich, dass du auch diese Corona-Zeit nutzt für uns, manche Dinge doch nochmal zu überdenken. Jesus, dass wir die richtigen Fragen stellen. Ich bitte dich, dass du uns darin leitest und uns auf deinem Weg weiterführst. Behüte uns, Jesus. Und danke, dass du ja so viel Geduld hast, uns liebst und wir dir so wertvoll sind. Amen.